Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen und hören wir miteinander Matthäus 6, die Verse 26 bis 33. Sie geben uns eine wichtige Grundlage für unser heutiges Thema, ein unerschütterliches Vertrauen. Matthäus 6, 26 bis 33. Da sagt Jesus, seht hin auf die Vögel des Himmels, da sie nicht säen, noch ernten, noch in die Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst Salomo nicht in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allem trachten die Heiden, die Nationen, Elberfelder Heiden, hat Luther gesagt. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Christsein beginnt mit einer klaren Bekehrung. Das war unser Thema am letzten Sonntag. Wie aber geht's dann weiter? Unser Gesamtthema heißt ja, die Reihe, die wir letzten Sonntag begonnen haben, was heißt Christsein praktisch? Die Betonung dieser Frage liegt auf dem Wort praktisch. Was ist ganz konkret angesagt in der Nachfolge Jesu? Wir hatten dazu auch letzten Sonntag schon festgestellt, Christsein ist nicht Anstand und Moral. Einer der häufigsten Irrtümer. Diese Themen kommen auch heute noch nicht vor. Wir werden das vielleicht als sechsten Teil dieser Predigtreihe beim Thema Gehorsam haben. In diesem Zusammenhang kommen dann auch Anstand und Moral vor. Gehorsam, verbunden mit Anstand und Moral, gehört zum Christsein unbedingt dazu, ohne jeden Zweifel. Ein Christsein ohne Gehorsam, ohne Anstand und Moral ist schlechterdings unmöglich. Aber trotzdem steht dieses Thema nicht an erster und auch nicht an zweiter Stelle. Denn an erster Stelle steht eine klare Bekehrung und an zweiter Stelle, das ist unser Thema heute, ein Leben im unerschütterlichen Vertrauen auf unseren Herrn. Ich hatte auch letzten Sonntag schon gesagt, das griechische Wort, das wir üblicherweise mit Glauben wiedergeben, heißt wörtlich übersetzt Vertrauen. Christlicher Glaube ist seinem innersten Wesen nach nichts anderes als ein kindliches, unerschütterliches Vertrauen auf die Liebe des Vaters. Wir sehen das sehr deutlich, wenn wir uns die Bedeutung des griechischen Begriffs näher anschauen. Und dazu habe ich es mal an die Wand geworfen. Denn noch bevor dieser Begriff Vertrauen heißt, Pistos, auf Griechisch sind die Buchstaben ein bisschen anders, sehen wir, seine erste Bedeutung ist Treue und Zuverlässigkeit. Seine zweite Bedeutung, das feierliche Versprechen, der Schwur, den kennen wir ja vor Gericht, ein Schwur. Oder bei Geschäftsabschlüssen oder ähnliches, da hat man vielleicht auch geschworen, dass das alles genau so sein soll. Und schließlich der Beweis, da kommt auch ein wissenschaftlicher Aspekt mit hinein, dass eine Sache hieb- und stichfest abgesichert ist. Und all das geben wir wieder mit dem Wort Glauben. An all diesen Begriffen sehen wir, wie es hier im höchsten Maß um Zuverlässigkeit, um ein höchstes Maß an Zuverlässigkeit geht. Das alles ist Grund des Glaubens. Grund unseres Glaubens ist die absolute Zuverlässigkeit Gottes. Sag's nochmal, weil es so wichtig ist. Grund unseres Glaubens ist die absolute Zuverlässigkeit Gottes. Er ist der Ewige und Unveränderliche. Was er sagt, das gilt für Zeit und Ewigkeit. Denken wir an Mose. Auf welcher Grundlage konnte er es wagen, sich mit der damaligen Großmacht Ägypten anzulegen? Auf einer einzigen, der absoluten Zuverlässigkeit Gottes. Auf dieser Grundlage legen auch wir unser Leben in die Hände Gottes. Das ist ja eine andere Formulierung für eine klare Bekehrung. Das Leben in die Hände Gottes legen. Weil es ganz praktisch zeigt, worum es geht. Wir wursteln in unserem Leben nicht mehr eigenmächtig weiter. Wir geben Gott die Zügel in die Hand. Oder im Bild des Autofahrens gesprochen, wir rutschen vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz und lassen Jesus das Steuer unseres Lebens übernehmen. Und das nicht in erster Linie, weil er das so will, sondern weil wir ihm von ganzem Herzen vertrauen. Weil wir wissen, dass er der beste Lotse für unser Lebensschifflein ist. Er wird uns sicher in der tiefen Fahrrinne eines gesegneten Lebens steuern. Er wird uns zuverlässig davor bewahren, mit unserem Lebensschifflein auf einer Sandbank aufzulaufen oder an den gefährlichen Klippen des Lebens zu zerschellen. Und heute soll es nun ganz praktisch und konkret um die Frage gehen, vertrauen wir Jesus unser Leben wirklich so an? Dass wir nach seinem Willen fragen, dass wir uns von ihm führen und leiten lassen. Beten wir in großen und kleinen Entscheidungen vertrauensvoll und sagen, Herr, jetzt nimm du dich dieser Sache an. Und ich bin gewiss, dass du es am besten hinausführen wirst. Christsein heißt, dass Jesus bei mir ist. Nicht nur im Gottesdienst, oder zu Hause, wenn ich gerade die Bibel lese. Er ist bei mir jeden Tag rund um die Uhr bei allem, was ich tue. Er ist bei mir in der Schule, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, beim Kochen, beim Putzen, beim Autofahren, im Urlaub. Und er bewacht und behütet mich nachts im Schlaf. Egal was kommt, in allen Lebenslagen können und sollen wir von einem unerschütterlichen Vertrauen auf Gott getragen sein. Das hängt natürlich davon ab, wie weit wir ihn tatsächlich auch ans Steuer lassen. Wenn wir Jesus ins Handwerk pfuschen, ihm das Steuer wieder aus der Hand reißen, dann dürfen wir ihn nicht anklagen, wenn dann unser Lebenswägelchen am Baum klebt oder im Straßengraben liegt. Um in allen Bereichen unseres Lebens ein gesegnetes und bewahrtes Leben zu haben, ist es wichtig, dass wir ihm deshalb auch alle Bereiche unseres Lebens anvertrauen und überlassen. Zum Beispiel in der Frage von Beziehungen. Dass wir gerade als junge Menschen, aber manchmal ist es auch für Ältere noch von Bedeutung, sagen, Herr Jesus, ich will mir nicht eigenmächtig einen Freund oder eine Freundin aussuchen. Einen Ehemann oder eine Ehefrau. Ich vertraue dir, dass du den Besten oder die Beste für mich hast. Und deshalb leite du mich auf, auch im Kennenlernen von Menschen, im Eingehen von Beziehungen und Freundschaften. Bewahre mich vor falschen Entscheidungen, durch die ich mir und anderen Schaden zufüge. Du weißt ganz genau, wer am besten zu mir passt. Wer die Wege meines Lebens in Liebe und Treue mitgehen wird und durch wen ich auch in der Ehe die nötige Hilfe und Entlastung haben werde. Auch das sind ja viele ganz praktische Fragen, mal abgesehen vom Thema Liebe, ob zwei wirklich miteinander zusammenpassen, in ihrem Leben praktisch unter einen Hut zu kriegen sind und dann natürlich die Frage des gemeinsamen Glaubens dazu. Dieses unerschütterliche Vertrauen, so seine Lebensbereiche komplett Gott anzuvertrauen, in die Hand zu legen und ihm zu überlassen, Das sehen wir bei Abraham. Abraham ist das große Beispiel der Bibel für gelebtes Vertrauen. Wie das Verhältnis zu Abraham zu Gott begonnen hat, das wissen wir gar nicht. Der biblische Bericht setzt interessanterweise erst ein, als Abraham schon 75 Jahre alt ist. Und zu diesem alten Mann sagt Gott, geh aus deinem Land, also fast alt, schon fühlt sich der Gottlieb noch älter, wenn ich jetzt bei 75 sage, alter Mann. Geh aus deinem Land und deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Alles, was Abrahams Leben bis dahin ausgemacht hat, soll er hinter sich lassen. Heimatland, Verwandtschaft, Vaterhaus. Aber die Reaktion des Abraham zeigt, das alles hat auch bisher schon sein Leben nicht wirklich ausgemacht. Sein Leben hatte schon lange eines ausgemacht, das unerschütterliche Vertrauen zu Gott. Und in diesem Vertrauen zieht er los. Dabei sagt Gott ihm noch nicht einmal, wohin die Reise geht, in welches Land er ihn führen wird. Er sagt ihm, das wirst du dann sehen, dass ich dir zeigen werde, wenn du dich aufgemacht hast. Völlig ins Ungewisse hinein bricht Abraham auf und doch in völliger Gewissheit. Und doch in völliger Gewissheit. Nämlich in der Gewissheit, bei mir ist der Herr, auf den ich mich total verlassen kann. Und diese Gewissheit gibt unserem Leben mit Gott so ein unerschütterliches Fundament. Wer im Vertrauen auf Jesus lebt, der kann deshalb sorglos leben. Das heißt nicht, dass wir das immer tun. Auch Abraham war nicht immer sorglos. Auch da berichtet die Bibel ja ganz ehrlich. Da sehen wir, als er in Ägypten dem Pharao gegenüber Sarah als seine Schwester ausgegeben hat. Er hat gedacht, dem Pharao gefällt die Sarah. Wenn ich sage, das ist meine Frau, dann macht der mich vielleicht einen Kopf kürzer, dass er ungestört an sie rankommt, hat sie als Schwester ausgegeben. Es war nicht mal eine Lüge. Nicht mal eine Lüge. Sie war seine Halbschwester tatsächlich. Aber es war auch nur die halbe Wahrheit. Denn vor allem war sie natürlich seine Frau. Mit dieser halben Wahrheit, die dann noch eine ganze Lüge war, geboren aus Kleinglauben, aus Sorgengeist, hat er Sarah und sich in große Not gebracht. Da sehen wir weiter, als er mit der Magd Hagar den Ismael zeugte. Grund war auch hier Mangel an Vertrauen und aufkommender Sorgengeist. Gott könnte ihm nun doch durch Sarah nicht zum verheißenen Erben verhelfen. Und wo Sorgen sind, wo Kleinglaube ist, da ist eigenmächtiges Handeln nicht fern und da wird die Not noch größer. Und dieses Handeln, aus Sorgengeist geboren, brachte viel Not über Sarah, über Hagar und Ismael und schlussendlich auch über Abraham selber. Wir sehen, was dabei herauskommt, so wie wir Gott nicht vertrauen. So wie wir uns von unseren Sorgen leiten lassen, ist die Gefahr groß, dass wir krumme, ungeistliche Wege gehen. Wege, die nicht gesegnet sind, Wege, auf denen wir Schaden erleiden, Wege, auf denen wir auch anderen Schaden zufügen. Das muss aber nicht sein. Zwar können wir uns auch heute als Kinder Gottes Sorgen machen, und ich bin mir leider ziemlich sicher, dass wir das alle miteinander auch viel zu oft tun. Wir können aber auch anders. Denn wir haben seine Zusage, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Unzählige weitere solcher Zusagen haben wir. Angefangen von Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Folgen, einfach hinterherrennen. Oder Matthäus 6, was wir als Predigttext gelesen haben, auch wenn ich gar nicht weiter im Einzelnen drauf eingehe, aber es ist die Grundlage für die ganze Predigt, für unser unerschütterliches Vertrauen. Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, ernten nicht, sammeln nicht in Scheunen. Das heißt, sie treiben keinerlei Vorsorge. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch von Tag zu Tag, wie es Vater unser sagt und wir beten. Unser täglich Brot gib uns heute. Von Tag zu Tag dürfen wir uns darauf verlassen, dass morgen der Herr für uns sorgen wird, selbst wenn er heute mit komplett leeren Händen, komplett leerem Kühlschrank, komplett leerem Bankkonto dastehen würden. Morgen wird der Herr genauso sorgen, wie es heute tut. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns kleiden. Nach dem allem trachten die Nationen, sagt Elberfelder, Luther sagt Heiden. Egal wie, es sind die Menschen, die Gott nicht kennen, die Gott nicht vertrauen. Die machen sich darüber Sorgen, weil sie keinen himmlischen Vater kennen. Aber wir dürfen wissen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wir könnten jetzt stundenlang Verheißung an Verheißung reihen. Ein Wort der Schrift ums andere. Wäre mal interessant, wie lange man braucht, bis man alle Verheißungen der Bibel gelesen hat. Von 1. Mose bis Offenbarung. Und jede einzelne würde uns sagen, sei guten Muts, sei sorglos, denn der Herr ist mit dir. Der Herr sorgt für dich. Im Vertrauen darauf können wir auch in schweren Situationen sichere Schritte tun. Als es für uns vor Jahren hieß heraus aus der Landeskirche, aus dem gesicherten Anstellungsverhältnis. Oder als unsere Zeit in der FEG unter schweren Schmerzen zu Ende ging. Es geht hier nicht darum, meinen oder unseren Glauben zu betonen, sondern allein die Zuverlässigkeit Gottes. Das ist das Einzige, was zählt. Denn, liebe Geschwister, wäre Gott nicht absolut zuverlässig, dann wäre Vertrauen auf ihn dumm, mindestens leichtfertig, wahrscheinlich dumm. Christlicher Glaube aber ist kein leichtfertiger, blinder Glaube. Christlicher Glaube ist kindlicher Glaube. Was ist der Unterschied? Warum vertraut ein Kind seinem Vater? Weil es blind ist und die Wirklichkeit nicht sieht? Nein, sondern weil es weiß, er ist mein Vater. Und weil er mein Vater ist, kann er nie etwas anderes als mein Bestes wollen. Und deshalb kann ich im Vertrauen in jeder Situation, egal was kommt. Als ich zum letzten Mal drüben in der Freien Christlichen Gemeinde zum Kanzeltausch war, da hat Bruder Günter Glaser, der die Gottesdienstleitung hatte, eine Geschichte vorgelesen, die genau das veranschaulicht. Gestern in der Vorbereitung ging mir auf einmal diese Geschichte durch den Kopf, habe ich gedacht, passt an dieser Stelle super. Hintergrund war das Erdbeben in Armenien in der Gegend von Spitak im Jahr 1988. Mit einer Stärke von 6,9 erschütterte es am 7. Dezember 1988 die Gegend um die nordarmenische Stadt Spitak. Die Zahl der Opfer wurde auf mindestens 25.000 Tote und 1 Million Obdachlose geschätzt. Verglichen mit anderen Erdbeben ähnlicher Stärke richtete es so schwere Schäden an, weil das Zentrum nur 5 Kilometer tief lag, unter der Oberfläche der Erde, und weil andererseits die Bausubstanz der Gebäude in der Gegend äußerst schlecht war. Die sind eingefallen wie Kartenhäuser. Spitak wurde so schwer zerstört, ich habe heute 2 Bilder mitgebracht. Links sieht man die Kirche von Spitak und rechts eingefallen. Da sieht man 90% fort. Denn das Trümmerteil, das rechts noch steht, das ist aus dem Frontbereich. Und dann sieht man praktisch, die ganze Kirche fehlt, einschließlich Turm, irgendwo noch ein Seitenschiffchen steht trümmerhaft hinten rum. Und so ähnlich muss es in großen Teilen der Stadt ausgesehen haben. Die Stadt wurde so schwer zerstört, dass sie nach dem Beben aufgegeben wurde und an etwas anderer Stelle wieder neu aufgebaut wurde. Trotzdem konnten Stunden nach dem Beben rund 15.000 Menschen noch aus den zusammengestürzten Gebäuden gerettet werden. Und über eine solche Rettung berichtet nun die folgende Geschichte. Ein gewaltiges Erdbeben verwüstete also den nordwestlichen Teil Armeniens. Sofort nach dem Erdbeben rannte ein Mann zur Schule seines Sohnes. Das Schulgebäude war ebenfalls wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Es gab keine Anzeichen für Überlebende. Doch dieser Vater dachte überhaupt nicht daran, umzukehren. Denn er hatte seinem Sohn versprochen, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Egal, was passiert. Auch wenn die Aussichten hoffnungslos waren, der Vater fing an, mit seinen bloßen Händen den Schutt wegzuräumen. Andere verzweifelte Eltern standen daneben und weinten. Man sagte dem Vater, dass es keine Hoffnung gibt und er nach Hause gehen soll. Aber die Liebe des Vaters zu seinem Kind war so groß, dass er immer wieder sagte, ich habe meinem Sohn versprochen, ich bin da, wenn du mich brauchst. Und so grub dieser Vater unbeirrt weiter. Seine Kräfte wuchsen über ihn hinaus. 8 Stunden schuftete er. 12 Stunden arbeitete er die Trümmer beiseite. 24 Stunden, 36 Stunden. Mit allerletzter Kraft stemmte er ein großes Trümmerstück beiseite. Und er schrie, Armand, Armand. Und da hörte er wirklich seinen Sohn rufen, Vater, ich bin's, Armand, hilf uns. Ich habe den anderen Kindern gesagt, dass du kommen würdest, uns zu retten, weil du es versprochen hast. Bitte hol uns hier raus. Und kurze Zeit später drang der Vater zu seinem Sohn und 13 anderen verängstigten und völlig erschöpften Kindern vor. Sie befanden sich in einem Hohlraum unter den Trümmern der Schule. Endlich gerettet. Der Vater trug seinen Sohn nach Hause zu der glücklichen Mutter. Als die Bewohner des Dorfes den Vater hochleben ließen, sagte er nur, ich habe meinem Sohn versprochen, egal was passiert, ich bin für dich da. Warum hat dieser Junge so felsenfest vertraut? In aussichtsloser Lage. Er kannte die Liebe des Vaters. Und er hatte die Verheißung, das Versprechen des Vaters, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst, egal was passiert. Und daran hat er sich gehalten, an die Liebe des Vaters und an das Versprechen des Vaters. Warum dürfen wir Gott unerschütterlich vertrauen? Wir kennen die Liebe unseres himmlischen Vaters und wir haben seine Verheißung. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst, egal was passiert. Und diese Liebe des himmlischen Vaters übertrifft ja die Liebe eines irdischen Vaters meilenweit. Da können ja Zweifel aufkommen bei diesem Vergleich. Nicht jeder hatte einen gleich tollen irdischen Vater und auch die besten irdischen Väter kommen an ihre Grenzen. Gott kommt an keine Grenzen. Und um das deutlich zu machen, sagt er selber, Jesus, sollte ein Vater seinem Kind, das ihn um Brot bittet, einen Stein geben? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Irdische Väter können versagen. Gott versagt nie. Und auf dieser Grundlage dürfen wir da auch wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Vertrauen und damit verbunden Segen und Bewahrung hat allerdings jeweils eine ganz andere Dimension. Abhängig davon, ob es ganz individuell um mich geht, um mein Leben, meinen Gehorsam, mein Vertrauen, oder ob es um mich geht als Glied meiner Familie, meiner Gemeinde, meines Volkes. Auch das müssen wir der Vollständigkeit halber noch dazufügen. Sobald es um unser Eingebundensein in eine Gemeinschaft geht, gilt oft auch geistlich etwas salopp gesagt, mitgefangen, mitgehangen. dann hängen wir in dieser Gemeinschaft hinsichtlich Segen oder Fluch zumindest ein Stück weit mit drin. Wir sind zum Beispiel Angehörige einer Familie. Ob diese Familie nun unter dem Segen Gottes lebt oder nicht, das hat Auswirkungen auch auf mein Leben, ein Stück weit auch unabhängig von meinem Vertrauen und meinem Gehorsam. Am deutlichsten können wir diesen Zusammenhang vielleicht zeigen an der Zugehörigkeit zu einem Volk. Als vor 3.500 Jahren die Kundschafter zurückkehrten, Josua und Kaleb und die anderen, mit ihrer Riesentraube und mit der Botschaft von den befestigten Städten der Enakiter, da hat Israel nicht vertraut. Josua und Kaleb schon, die haben vertraut. Es hat ihnen aber nichts geholfen. Sie waren Glieder ihres Volkes. Und trotz ihres Vertrauens mussten sie aufgrund des Unglaubens des Volkes doch die nächsten 40 Jahre mit durch die Wüste marschieren, anstatt den Segen Kanaans zu genießen. Auch wir sind Glieder eines Volkes. Wenn dieses Volk in Frieden und Wohlstand lebt, dann sind auch wir davon positiv betroffen. Dann leben auch wir in Frieden und haben die gute Chance, am Wohlstand dieses Volkes wenigstens ein Stück weit teilzuhaben. Wenn unser Volk aber Krieg anfängt, seine Wirtschaft ruiniert oder andere schwerwiegende Fehler macht, die den Frieden, auch den sozialen Frieden des Landes gefährden, dann sind auch wir davon mitbetroffen, auch als Christen. Diesen Zusammenhang haben unsere älteren Geschwister erlebt im Krieg, auf der Flucht, in der Sowjetunion. Ihr habt in diesen Nöten vielfache und oft wunderbare Bewahrung erfahren. Das haben mir auch etliche von euch schon erzählt. Ihr wurdet aber auch nicht vor allem bewahrt. Ihr musstet auch viel Not als Glieder eures Volkes, der Gemeinschaft, zu der ihr gehört, miterleiden. Das gilt für uns heute genauso. Ich will es an einem aktuellen Beispiel deutlich machen, dem Journalisten Udo Ulf Kotte. Der lebte zwischen 1986 und 1998, also fast 13 Jahre, überwiegend in islamischen Ländern. Unter anderem im Iran, im Irak, Afghanistan, Saudi-Arabien, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Jordanien und bereiste über 60 Staaten. In dieser Zeit ist er zum Islam übergetreten. Später, als er zurückkehrte nach Deutschland, kam er offensichtlich zum Glauben an Jesus und bezeichnet sich heute als wiedergeborener Christ. Nun hat er gewagt, als Journalist den Islam zu kritisieren. Und weil er viele Jahre in islamischen Ländern gelebt hat und eine Zeit lang selbst dieser Religion angehörte, konnte er das sehr fundiert tun. Sehr wohlbegründet. Und das gefällt vielen Muslimen in unserem Land nicht. Die Folge: Seit mehr als 13 Jahren lebt Udo Ulf Kotte mit seiner Familie auf der Flucht im eigenen Land. Und seine Familie ist nur eine von vielen deutschen Familien, die einzig und allein wegen gut begründeter Kritik am Islam im eigenen Land, im eigenen Heimatland, kein sicheres und normales Leben führen können. Er sagt, ich kenne mehr als 50 Islamkritiker, die in Deutschland von Muslimen mit dem Tod bedroht werden. Nach Angaben des Staatsschutzes sind es sogar noch viel mehr. Erzählt weiter, mein unlängst verstorbener Freund Ralf Giordano lebte wegen der Todesdrohungen von Muslimen ebenso unter Polizeischutz wie der Islamkritiker Hamad Abdel Samad und eine endlose Liste weiterer Personen unter Polizeischutz im eigenen Land. Mit seiner Familie muss er an einem geheimen Ort leben. Ständig muss er darauf achten, ob ein Fremder dem mit Wechselkennzeichen ausgestatteten eigenen Wagen folgt. Die Waffe liegt ständig griffbereit. Bei jedem Schritt in der Öffentlichkeit muss er damit rechnen, dass ihm die Kehle durchgeschnitten wird oder er wie die Journalisten von Charlie Hebdo erschossen wird. Zu den Redaktionskonferenzen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fuhr er im gepanzerten Fahrzeug vor und erschien aus Sicherheitsgründen ebenfalls mit einer Waffe. Warum muss Udo Ulf Kotte mit seiner Familie all das erdulden? Hat er kein unerschütterliches Vertrauen auf den Herrn? Nein, sondern er ist Angehöriger eines Volkes, das sich von Gott abgewandt hat. Ein Volk, dessen staatliche Ordnung durch eine seit Jahren geduldete Islamisierung in massive Unordnung geraten ist und das deshalb seine eigenen Bürger nicht mehr wirksam vor islamischer Gewalt schützen kann. Mitgefangen, mitgehangen. Ich habe es gezeigt, um diesen Zusammenhang mit aufzuzeigen. Es ist eine Situation, wie weit wir ganz persönlich, ganz individuell mit Gott leben. Auch da heißt es nicht, dass Gott uns nichts Schweres auferlegt. Aber es ist nochmal was anderes, ob wir als Glied einer Familie, einer Gemeinde, eines Volkes auch hineingebunden sind im Zusammenhang von Segen und Fluch, der auf dieser Gemeinschaft liegt. Sei es nun Segen oder Fluch. Aber auch in dieser Situation ist Gott bei uns. Auch in solcher Situation dürfen wir unerschütterlich vertrauen. Das beinhaltet aber keine Garantie, dass uns Hab und Gut erhalten bleiben. Das beinhaltet keine Garantie auf körperliche Unversehrtheit. Wir sehen, diese Garantie hatte Daniel nicht, samt seinen drei Freunden, als er nach Babylon verschleppt wurde, obwohl es gläubige junge Leute waren. Die hatte Jeremia nicht, als er im Dunkel Ägyptens verschwand, obwohl er der Prophet Gottes war. Die hatte Jesus nicht, als er für uns ans Kreuz geschlagen wurde. Und die hatten die Apostel nicht, von denen wohl alle außer Johannes den gewaltsamen Märtyrertod gestorben sind. Allerdings beinhaltet dieses Vertrauen auf Gott, das unerschütterliche Vertrauen, eine Garantie auf geistliche Unversehrtheit. Und deshalb sagt Jesus auch, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Ja, aber nicht die Macht haben, die Seele in die Hölle zu werfen, denn das ist Gott. Niemand kann unserer Seele, niemand kann unserem Heil in Jesus Schaden zufügen. Niemand kann unser himmlisches Erbteil rauben. Unser unerschütterliches Vertrauen auf Gott beinhaltet deshalb jeden Tag die Garantie auf ein gesegnetes und ein vollmächtiges Leben an seiner Hand. Und davon sollten wir uns von niemandem abhalten lassen. Amen.